Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference.
Das war ein Bericht aus dem Jahr 1944 und der Kollege spricht da über ein Treffen im US-Skiort Bretton Woods. Hier fand vor 75 Jahren so etwas wie der erste Finanzgipfel statt. 44 Staaten wollten verabreden, wie der internationale Handel nach Ende des Zweiten Weltkriegs gesichert werden kann. Der Dollar wurde die Leitwährung und der Internationale Währungsfonds und die Weltbank wurden aus der Taufe gehoben. Was bleibt von Bretton Woods? Das fragen wir in Wirtschaft am Mittag heute mit Sina Fröndrich. Und in der Stadt fehlt es an Wohnungen. Und auf dem Land gibt es zu viele davon. Das ist Tenor einer neuen Studie. Jemand anderes soll weitermachen. Theresa May hatte verhandelt, wie Großbritannien aus der EU ausscheidet. Doch der Vertrag dazu fand in London keine Mehrheit. Nun tritt die Premierministerin zurück. Und morgen wissen wir, wer an der Spitze der konservativen Partei folgt. Favorit ist Boris Johnson. Und der verspricht, am 31. Oktober tritt Großbritannien wirklich aus. Und viele befürchten, dass Johnson dafür keinen Plan hat. Gibt es also doch einen harten Brexit? Das wollen wir heute besprechen, und zwar im Börsengespräch. Und dafür übernimmt jetzt Konrad Busen in Frankfurt am Main.
Genau, und ich übernehme zusammen mit Stefan Schneider, der sitzt neben mir, ist Volkswirtschaftsexperte bei der Deutschen Bank. Und mit ihm möchte ich ein bisschen genauer auf dieses Thema gucken. Herr Schneider, Sie sind Volkswirt von Haus aus und bei der Deutschen Bank auch als solcher beschäftigt. Aber ist Ihr Job im Moment nicht vielmehr, ich sag mal, Spieltheorie oder Psychoanalyse, wenn es darum geht, vorauszusagen, was in London passiert und vor allem, was die wirtschaftlichen Folgen sind von diesem Regierungschefwechsel in London und natürlich auch von einem möglicherweise harten Brexit?
Ja, und dazu kommt eigentlich noch institutionelle Analyse mit Blick auf das öffentliche Recht, weil viele dieser Sachen, die jetzt gerade perspektivisch in London passieren können, so in einer nicht geschriebenen Verfassung gar nicht vorgesehen waren und entsprechend da auch entsprechende Unsicherheiten herrschen, wie das denn im Falle des Falles überhaupt weitergehen könnte.
Bis heute Abend müssen die Mitglieder der konservativen Tory-Partei in Großbritannien entscheiden, wer wird neuer Regierungschef. Aller Voraussicht nach wird es Boris Johnson. Sind wir dann schlauer? Sind Sie dann schlauer? Wie geht's denn dann weiter?
Na, eigentlich sind wir nicht schlauer. Ich glaube, die erste Indikation, die wir haben werden, ist, wie die neue Regierungsmannschaft zusammengestellt wird. Wird es da eher Hardliner, Hard Brexiteers geben? Das ist natürlich kein gutes Signal für die Märkte mit Blick auf Sorgen vor einem Hard Brexit. Oder sind da auch moderatere Akteure vertreten? Also das ist das erste Signal. Aber im Prinzip wissen wir in den nächsten Wochen nicht sonderlich viel. Es gibt Spekulationen, ob er eventuell sofort Neuwahlen ausrufen könnte. Wir erwarten das nicht. Es könnte eventuell ein Misstrauensvotum von Labour geben, aber auch das wird wahrscheinlich keinen Erfolg nach sich ziehen.
Von den gemäßigten Kabinettsmitgliedern haben einige schon gesagt, mit einem Chef Boris Johnson machen sie nicht weiter, darunter Philip Hammond, der Finanzminister.
Ja gut, da sind wir wieder bei der Spieltheorie. Wenn ich natürlich eine Verhandlung neu aufmachen will, dann muss ich ein glaubhaftes Trust-Szenario haben. Und das hat Boris Johnson ja aufgemacht, indem er gesagt hat, naja, wenn es gar nicht anders geht, wäre auch bereit, wenn der Vertrag nicht neu zu verhandeln ist, einen Hard Brexit in Kauf zu nehmen. Und das ist natürlich dann die Frage, inwieweit ist das Drohpotenzial oder wie realistisch meint er das?
Am 31. Oktober würde er dann passieren, der Hard Brexit. Am 1. November steht in Brüssel Ursula von der Leyen auf der Matte mit ihrer neuen Kommission und will ein Amt antreten. Passt das zusammen? Müsste nicht der Brexit verschoben werden, damit Johnson dann mit denen auf EU-Ebene verhandeln kann, die wirklich auch die Konsequenzen tragen müssen?
Naja, ich glaube nicht, dass Frau von der Leyen praktisch bis zum 1. November außen vor bleibt. Also von daher ist sie sicherlich schon involviert. Eine Verschiebung des Brexits, das wäre dann die dritte, ist nicht so ganz unwahrscheinlich. Gerade wenn es einen Hard Brexit gibt, dass man da sagt, okay, dann lasst uns zumindest nochmal eine gewisse Übergangszeit, damit es eben nicht zu den schon antizipierten Staus am Ärmelkanal kommt und praktisch die Wirtschaft temporär zum Erliegen kommt.
Am Donnerstag wird bei uns der IFO-Index aktualisiert, also der Index zum Geschäftsklima. Wie viel Brexit ist da drin? Die Wirtschaftsdaten aus dem Vereinigten Königreich zuletzt waren ja nicht gut.
Ja, das kann man sehr schlecht separieren, aber bei all diesen Befragungen, also auch ZTW oder PMI, ist natürlich neben dem amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt und der schwachen Weltkonjunktur generell der Brexit immer ein entscheidender Faktor. Und wenn man sich die deutschen Exporte praktisch seit Sommer 2016, als das Brexit-Referendum mit dem überraschenden Ausgang stattfand, anschaut, sind die negativ. Also von daher, die Belastung für die deutsche Wirtschaft ist sicherlich da und die Unsicherheit hat in den letzten Monaten zugenommen.
PMI, Einkaufsmanager-Index, der ist zuletzt in Großbritannien unter 50 gesunken, also auf das Level, auf dem eine schrumpfende Wirtschaft indiziert wird, angezeigt wird. Das war Stefan Schneider, der Volkswirt von der Deutschen Bank. Vielen Dank.
Und Herr Busen, wir schauen jetzt noch auf den Aktienmarkt am ersten Tag der Woche. Was macht der?
Ja, der DAX zuckelt unsicher vor sich hin, würde ich sagen. Zumindest sieht die Grafik so aus, die der DAX hier heute an die Wand des Frankfurter Börsensaales malt. Aktuell steht der Index bei 12.286 Punkten, ein bisschen im Plus gegenüber Freitagabend. Es ist ja auch nicht nur Boris Johnson-Woche, es ist ja auch EZB-Woche hier in dieser Woche in Frankfurt. Das heißt, der Rat der Europäischen Zentralbank wird sich mit dem Thema Zinsen und Geldpolitik beschäftigen. Und da ist im Vorfeld immer natürlich viel Spekulation im Markt, viel Unsicherheit. Aber heute zumindest keine klare Richtung.
Beim Pharmakonzern Bayer kommt das Magen-Darm-Mittel Iberogast ins Gerede.
Ja, das Mittel ist schon seit längerem Gerede, weil es Schöllkraut enthält, einen pflanzlichen Wirkstoff, der in der richtigen Dosis heilsam ist, aber bei falscher Anwendung schwere Leberschäden bewirken kann. Bayer hat sich sehr lange dagegen gewehrt, einen Warnhinweis in den Beipackzettel von Iberogast aufzunehmen. Das haben sie mittlerweile getan, aber bevor das passiert ist, ist eine Patientin an Leberversagen gestorben und da ermitteln jetzt die Staatsanwälte in Köln. Gibt es einen kausalen Zusammenhang? War das womöglich fahrlässig? Lässige Tötung oder nicht. Die Anleger sehen das Problem im Moment noch nicht allzu groß, würde ich sagen. Der Aktienkurs von Bayer im Moment 4 Cent niedriger als am Freitagabend bei 59,51 Euro.
Die Quartalsberichtssaison hat vergangene Woche ja begonnen. Heute haben wir noch keine Zahlen aus Deutschland. Die folgen im Laufe der Woche, dafür aber von Philips. Wie sind die ausgefallen?
Gut, die Aktie von Philips rund 5% höher, auf dem höchsten Stand seit rund 18 Jahren. Vor allem die Ausrüstung von Krankenhäusern in China bringt Philips bzw. der Medizintechnik-Sparte mehr Geld ein als gedacht. Das Umsatzziel von 4-6% für dieses Jahr, das hat der Philips-Vorstandschef Franz van Houten bestätigt. Und dieser Firmenchef ist auch positiv gestimmt für die Wirtschaft hier bei uns in Europa. Er sagt nämlich, in den sogenannten reifen Märkten, da werde das Geschäft sicher in der zweiten Jahreshälfte stärker werden. Jetzt habe ich noch für Sie den Eurokurs. Der steht etwas über einem $1,12 bei den Staatsanleihen. Da kann man sehen, die Anleger, die rechnen wirklich bei der EZB damit, dass sie sich für großzügige Geldpolitik entscheidet, für niedrige Zinsen. Die Wette auf niedrige Zinsen ist in vollem Gange. Minus 0,4% heute der Durchschnittszins der 10-jährigen Bundesanleihe, also wieder deutlich im Minus. Auch die Umlaufrendite insgesamt niedriger als am Freitag. Der aktuelle Goldpreis $1,423,03. Das sind $10.02 weniger als am Freitag zur Mittagszeit.
Konrad Busen war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Amazon, Apple, Alphabet, diese US-Unternehmen sind alle börsennotiert und werden an der Technologiebörse Nasdaq gehandelt, im Index Nasdaq Composite. Die Tech-Werte werden also versammelt und genau das passiert nun auch an der Shanghaier Börse. Dort gibt es seit heute den Star Market, in dem alle Hightech-Werte gehandelt werden. Es sei Chinas Antwort auf den Nasdaq, meinen Analysten. Über den ersten Handelstag berichtet Steffen Wurzel.
Mit einem Countdown und zwei Schlägen auf einen traditionellen chinesischen Gong begann am Vormittag der Handel auf dem sogenannten Star Market. Danach versammelten sich Unternehmer, Börsenmanager und Politiker, fast ausschließlich Männer, auf der Bühne und sie strahlten um die Wette. Tatsächlich können alle Beteiligten zufrieden sein, denn die 25 neu gelisteten Startups konnten am ersten Handelstag gut 5 Milliarden Euro einsammeln. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg überstieg die Nachfrage von Privatanlegern nach den neuen Aktien das Angebot um das 1800-fache. Entsprechend gingen die Kurse der beteiligten Firmen sofort nach Handelsbeginn allesamt durch die Decke. Zum Teil zeigte die Kurstafel Gewinne von 400% und mehr an. Gelistet sind am Star Market in Shanghai Firmen aus mehreren Hightech-Branchen. Biotech zum Beispiel, künstliche Intelligenzforschung, Lasertechnologie oder Computerchip-Herstellung. Das neue Börsensegment soll den Firmen dabei helfen, schneller zu wachsen und profitabel zu werden. Es geht um chinesische Unternehmen, die noch relativ klein sind, aber nach Ansicht von Analysten großes Potenzial haben. Der Shanghaier Star Market soll Chinas Technologiebranche also finanziell kräftig anschieben. Ob alle der Firmen wirklich eine Zukunft haben, ob sie alle überleben werden und ob vor allem die teilweise hohen Bewertungen der Aktien wirklich Sinn ergeben, das alles kann nach dem ersten Handelstag des Star Markets noch nicht gesagt werden. Viele internationale Analysten zweifeln. Die bisherigen chinesischen Börsenplätze haben in den vergangenen Jahren vor allem zahlreiche Skandale verursacht. Das hat häufig für Kurseinbrüche und Verluste bei Anlegern gesorgt. Mit dem neuen Star Market werde sich das ändern, betont Yi Huiman, Leiter der Börsenaufsichtsbehörde im staatlichen Fernsehen. Es geht hier nicht einfach nur um den Börsenhandel. Viel wichtiger ist, wir stärken damit die Rechtsstaatlichkeit und die Marktwirtschaft im Börsenhandel. Mit westlichen Börsenplätzen wie in Frankfurt, Tokio, Singapur oder New York lässt sich der Star Market in Shanghai aber dennoch nicht vergleichen. In China hat nach wie vor der Staat das letzte Wort, wenn es um die Wirtschaft geht. Konsequenterweise war es auch der Staat selbst, der das neue Börsensegment auf den Weg gebracht hat.
Aus Shanghai, Steffen Wurzel. Ein Hotel hoch oben in den Bergen, ein weißer Gebäudekomplex abgeschieden in einem 300-Einwohner-Ort. Das ist das Mount Washington Hotel im US-Skiort Bretton Woods. Hier fand vor 75 Jahren der erste weltweite Finanzgipfel statt, der die Grundlage schaffen sollte für einen funktionierenden Handel nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Dollar wurde Leitwährung, bis das System in den 70er Jahren zusammenbrach. Geblieben aber sind der Internationale Währungsfonds und die Weltbank. Beide Institutionen wurden in Bretton Woods geschaffen. Was bleibt von diesem Treffen? Mischa Erhardt blickt zurück und nach vorn.
Es war eine denkwürdige Zusammenkunft in einem bis dato unbekannten Örtchen im amerikanischen New Hampshire.
At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference.
44 alliierte Nationen kamen zusammen, um die Basis für eine international koordinierte Finanz- und Wirtschaftspolitik zu legen.
Gerade in der Zwischenkriegszeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg stellte man doch fest, dass die damalige Wirtschaftskrise auch sehr stark beschleunigt wurde durch die Abschottung der Volkswirtschaften gegeneinander. Und in einer Weltwirtschaft, die sich damals schon abzeichnete, die immer stärker verflochten werden würde, war eben auch im Finanzsektor es wesentlich, diese Kooperation zwischen den Ländern in Gang zu bekommen. Und das waren die Grundpfeiler von dem Bretton Woods-System und auch die Ursache für die Gründung internationaler Organisationen, wie beispielsweise dem Internationalen Währungsfonds oder auch der Weltbank.
Sagt der Chefvolkswirt der DekaBank Ulrich Carter. Führend bei der Gründung der internationalen Zusammenarbeit in den beiden Institutionen IWF und Weltbank waren die USA und Großbritannien. Die Länder also, die mit Protektionismus und America First auf der einen und dem Alleingang durch den Brexit in Europa auf der anderen Seite von sich reden machen. Ulrich Carter meint, dass diese Alleingänge zwar den internationalen Handel treffen und einschränken können. Er geht aber nicht davon aus, dass die Kooperation im globalen Finanzsystem dadurch gefährdet ist.
So wird China beispielsweise seine Währungsreserven, die es in US-amerikanischen Dollars hält, nicht einsetzen, um politisch gegen Amerika vorzugehen. Denn die Weltwirtschaft ist auf dieses System der Finanzen, so wie es heute ist, und auch die Verflechtung derartig angewiesen, dass ein Zerreißen des Netzes auch denjenigen trifft, der das Netz dann zerreißen würde.
Allerdings findet insgesamt global wohl eine Verlagerung statt, und zwar wegen der Verschiebung der ökonomischen Machtverhältnisse. Aufstrebende Schwellenländer wie China sind wirtschaftlich zunehmend dominierend, haben aber vergleichsweise wenig Gewicht in IWF und Weltbank. So beträgt der Stimmenanteil der 18 Euro-Staaten im IWF beispielsweise knapp 23%, auf China entfallen nur rund 6%. Deswegen haben asiatische Länder eigene Institutionen gegründet, wie die Asiatische Infrastruktur Investmentbank, und machen sich so von IWF und Weltbank unabhängiger. Die Dominanz der westlichen Industriestaaten und deren Machtinteressen sind schließlich auch Zielpunkt der meisten Kritiker gegenüber IWF und Weltbank.
IWF und Weltbank haben im Laufe ihrer Entwicklung sich zu einem Instrument der Macht der Reichen gegen die armen Länder entwickelt,
sagt Karl-Martin Hentschel, Finanzexperte bei der Nichtregierungsorganisation ATTAC.
Und haben dazu geführt, dass eine Quasi-Weltregierung der reichen Länder gegenüber dem großen Teil der armen Länder installiert wurde, die sich in massiver Weise in die Innenpolitik, in die Sozialpolitik, in die Menschenrechtspolitik von Ländern eingemischt hat. Und es ist erstaunlich, dass häufig Länder, die sich dem verweigert haben, sich besser entwickelt haben als die Länder, die die Hilfe angenommen haben.
Allerdings sind mittlerweile Veränderungen zu erkennen, nicht zuletzt durch Christine Lagarde, die den Internationalen Währungsfonds in den vergangenen Jahren geleitet hat. Beide Institutionen treten nun auch gegen krasse Armut und für eine bessere Verteilung des Wohlstandes weltweit ein. Was nach 75 Jahren beider Institutionen bleibt? Der Gedanke der Zusammenarbeit, meint Ulrich Carter.
Dass eine Kooperation zwischen den Währungsgebieten absolut notwendig ist, um Ungleichgewichte, die im Wirtschaftsleben immer wieder entstehen, auszugleichen und nicht Krisen entstehen zu lassen. Das ist die entscheidende Lehre aus dem letzten Jahrhundert, dass man internationale Krisen entschlossen angehen sollte, um sie zu lösen, um keine Zeit zu verlieren und verlorene Wachstumsjahre zu produzieren.
Ulrich Carter war das im Beitrag von Misha Erhardt. Schon viel wurde über die geplante Digitalwährung Libra von Facebook diskutiert. Nun hat sich auch die Bundesbank dazu geäußert und sie fordert, Aufseher und Währungshüter sollten die Pläne sorgfältig unter die Lupe nehmen. Mehr in den Wirtschaftsmeldungen mit Jessica Sturmberg.
Die Bundesbank befürchtet Folgen für die Sicherheit des Zahlungsverkehrs und die Finanzstabilität durch Libra. Zwar seien wichtige Fragen zum Vorgehen des Libra-Konsortiums um Facebook noch offen, schrieb die Notenbank in ihrem heute veröffentlichten Monatsbericht. Trotzdem sollte das Vorhaben schon jetzt beobachtet und bewertet werden. Grundsätzlich könnten solche Digitalwährungen die teilweise sehr hohen Gebühren bei grenzüberschreitenden Überweisungen senken, aber sie könnten zugleich klassische Zentralbankaufgaben berühren. Ziele wie die Geldwert- und Finanzstabilität und die Sicherheit des Zahlungsverkehrs hätten Vorrang vor privaten geschäftspolitischen Interessen. Passagiere der Fluggesellschaft Eurowings müssen in diesem Sommer doch keine Streiks der Flugbegleiter mehr fürchten. Die Kabinengewerkschaft UFO hat die Urabstimmung über einen unbefristeten Arbeitskampf bei der Lufthansa-Tochter gestoppt, wie ein Gewerkschaftssprecher bestätigte. Grund sind juristische Zweifel, ob der derzeitige UFO-Vorstand rechtmäßig ins Amt gekommen ist. Die Gewerkschaft will mit dem Abstimmungsstopp möglichen Schadenersatzansprüchen aus dem Weg gehen. Die Abstimmung sei nur unterbrochen, bis der Sachverhalt beim Vereinsregister des Amtsgerichts Darmstadt geklärt sei, sagte der UFO-Sprecher. Bei der Reform der Notfallversorgung hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Bundesländern einen Entwurf zugesandt, der zum Ziel hat, die ambulante und stationäre sowie rettungsdienstliche Versorgung zu einem integrierten System auszubauen. Bisher arbeiten die Bereiche weitgehend getrennt voneinander. Nach dem Entwurf sollen gemeinsame Notfallleitstellen eingerichtet werden, die unter den Telefonnummern 112 und 116 117 zu erreichen sind.
Wirtschaftsnachrichten von Jessica Sturmberg. Mehr als 3000 Wohnungen werden abgerissen. Nicht neu gebaut, sondern abgerissen. Im Stadtteil Hohenstücken in Brandenburg an der Havel gibt es zu viele Wohnungen, meist in Plattenbauten. Deswegen wird bis 2024 zurückgebaut. Auch das ist der deutsche Wohnungsmarkt, für den das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln heute mal wieder attestiert. In einigen Großstädten wird viel zu wenig gebaut, etwa in Köln oder Stuttgart deckt der Neubau überhaupt nicht den Bedarf. Und andererseits wird in einigen Landkreisen viel zu viel gebaut. Über einen Wohnungsmarkt mit vielen Gesichtern berichtet Brigitte Scheutes.
Viele Menschen in Deutschland zieht es in die Städte, doch der Wohnraum dort ist knapp. Das zeigt auch die Studie des IW, des Instituts der deutschen Wirtschaft, in der die Zahl der in den vergangenen 3 Jahren fertiggestellten Wohnungen mit dem Bedarf verglichen wird. Ralf Henger, einer der Autoren der Studie, fasst zusammen.
Wir bauen nicht genügend Wohnungen in den Ballungsräumen und Ballungszentren. Und hier muss noch viel getan werden, dass wir die Märkte in den Ausgleich bekommen.
So wird der Bedarf an Neubauwohnungen in Köln noch nicht einmal zur Hälfte gedeckt. Stuttgart liegt in der Negativliste auf Rang 2, aber auch in München, Berlin und Frankfurt werden gemessen am Bedarf nur zwischen 2/3 und 3/4 der Wohnungen neu gebaut. Als Gründe dafür machen die Autoren neben dem steigenden Zuzug vom Land auch das knappe Personal in den Bauämtern, strenge Bauvorschriften und das knappe Personal in der Branche aus. Das umgekehrte Bild zeige sich in einigen Landstrichen, moniert Henger.
Dort werden die Leerstände nicht genutzt. Dort wird verglichen zu den demografischen Voraussetzungen dort und den Leerständen vor Ort zu viel gebaut. Und hier müssen wir umdenken, dass mehr Umbau stattfindet statt Neubau.
Umbau statt Neubau. Dafür plädiert aus ökologischen Gründen auch Nico Pech, Umweltökonom der Universität Siegen. Er sagte heute Morgen im Deutschlandfunk:
Alles, was in Deutschland das Klima schädigt, erreicht jedes Jahr einen neuen Rekord. Und wenn wir beispielsweise heute eine Nachrichtensendung einschalten, dann ist die erste Meldung oft, wir haben Wohnraummangel. Und es wird dann behauptet, wir müssten noch mehr Wohngebiete erschließen. Dabei weiß jedes Kind, dass jeder Quadratmeter Wohnraum, den wir neu erschließen, eine ökologische Katastrophe ist.
Das Problem ist vielschichtig. So forderten ostdeutsche Immobilienverbände Hilfen beim Strukturwandel. Der Abriss von nicht mehr benötigtem Wohnraum müsse gefördert werden. Denn dazu fehle es vielen Gemeinden an Geld. Und schließlich ist da auch noch die soziale Frage in den Städten. Knappheit führt bekanntlich zu steigenden Preisen, also auch zu steigenden Mieten. Das zieht ausländische Investoren an, erklärt Thomas Bayerle, Leiter Research des Immobilieninvestors Catella.
Aus ausländischer Sicht ist Deutschland ein sehr unterbewerteter Immobilienmarkt, weil er eben sehr stark auch die soziale Komponente die letzten 40, 50 Jahre, Klammer auf, Gott sei es gedankt, Klammer zu, dargestellt hat. Und da bricht natürlich jetzt was auf. Viele fallen aus der Mietpreisbindung heraus, also gerade die Wohnbauprogramme der 70er, 80er Jahre mit allen Vor- und Nachteilen nebenbei. Das heißt, internationale Investoren sehen Deutschland in der Summe als diversifiziertes Land, hat also weniger Risiko zu erwarten und gleichzeitig als hohes unterbewertetes Tatbestand. Das bringt dem einzelnen Mieter natürlich wenig, wenn er so eine Aussage hört, denn er wird sich allerdings in im Ballungsraum definitiv darauf einstellen müssen, dass die Investoren natürlich schon Wege finden, um letztlich die Mieterträge dann zu erhöhen im Normalfall.
Diese Entwicklung müssten die Städte bremsen, fordern die Autoren des IW in ihrer Studie. Das könne auch geschehen, indem sie den Nahverkehr ausbauten. So werde das Umland besser angebunden.
Brigitte Scholtes war das. Zölle auf Null. Das soll der jüngste Vorschlag der EU an die USA sein. Bei wichtigen Industrieprodukten, dazu gehörten auch Autos, sei Europa bereit, die Zölle auf Null zu senken, sagt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Er befürwortet das, denn er hat die Nullzölle schon mehrfach ins Gespräch gebracht. Doch, so der Tenor in der Wirtschaftspresseschau, Altmaier ist eigentlich gar nicht zuständig für solche Handelsgespräche.
Auf den ersten Blick erscheine das wie ein Einknicken vor dem Wüterich im Weißen Haus, schreibt die Frankfurter Rundschau. Dieser Eindruck ist nachvollziehbar und trotzdem ist er falsch, denn Altmaier kommt dem US-Präsidenten nur scheinbar entgegen. In Wahrheit nutzt er dessen Drängen auf einen neuen Handelsdeal, um etwas auszuhandeln, was die deutsche Wirtschaft schon lange will: Zollsenkungen und gemeinsame Standards für Industrieprodukte. Deutschland kann allerdings nicht allein über die Handelsbeziehungen mit den USA entscheiden. Das letzte Wort hat die EU-Kommission. Darauf weist auch die Tageszeitung Taz hin. Altmaier allein kann dieses Angebot gar nicht entscheiden. Denn das Ganze muss EU-tauglich sein. Aus EU-Kreisen verlautet bereits, dass die Amerikaner wohl gar nicht so großes Interesse daran hätten, dass die Zölle auf Null gesetzt werden. Überhaupt weiß keiner, ob alle EU-Staaten mitziehen. Aber im Sommerloch spielt das keine so große Rolle. Die Süddeutsche Zeitung sieht hier eine Aufgabe für die künftige Kommissionspräsidentin von der Leyen. Sie sollte die EU-Regierungen schnell auf eine Linie bringen. Bisher fehlt das. Die Deutschen etwa wollen Autozölle unbedingt verhindern. Ermöglichen würde das ein Abkommen, das den transatlantischen Handel insgesamt erleichtert. Aber dafür müssten die Mitgliedstaaten Privilegien abbauen. Das erfordert Überzeugungskraft. Weniger Agrarprotektionismus wäre zeitgemäß. Europa würde von einem Handelsabkommen mit den USA unterm Strich profitieren. Die EU-Staaten müssen sich rasch verständigen, sonst sind sie für Trump ein leichtes Opfer. Beachtliche Erfolge meldet die Bundesagentur für Arbeit mit dem von Arbeitsminister Heil initiierten sozialen Arbeitsmarkt für den Wiedereinstieg von Langzeiterwerbslosen. Dazu heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: 21.000 dauerhafte Förderjobs sind schon entstanden. Den Ansatz kann man aus liberaler Sicht kritisieren und bessere Verwendung knapper Haushaltsmittel fordern. Doch nicht der politische Gegner macht Heils Teilhabegesetz madig, sondern Berlins SPD-Bürgermeister Müller. Als solidarisches Grundeinkommen vermarktet er ein komfortableres Hilfsprogramm. So wirkt Heils Programm nun unattraktiv.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Rottenburg will Seenotgeflüchtete aufnehmen und wir sprechen gleich mit dem Oberbürgermeister der Stadt in Deutschland heute. Dann übernimmt hier Claudia Henn. Mein Name ist Dina Fröndrich und ich verabschiede mich an dieser Stelle.